Ja, wir haben es gehört, heute ist Israel-Sonntag und der wird, wie gesagt, am 10. Sonntag nach Trinitatis oder man kann es auch anders sagen, 11 Sonntage nach Pfingsten begangen. Ja, ich denke, es ist sinnvoll, über Israel bzw. die Juden und die Nichtjuden nachzudenken. Als ich mir da auch Gedanken gemacht habe, ich habe vieles von diesen Informationen, wo ich jetzt euch weitergebe, auch aus dem Internet oder aus Zeitungen, was über Israel eigentlich berichtet haben. Aber zunächst mal vielleicht ein paar Fragen. Was meint Gott über Israel? Warum gibt es überhaupt Israel? Welche Pläne hat Gott mit Israel und seinem Volk? Wir haben vorletztes Wochenende von Tobias Krämer gehört, dass Gott Israel erwählt hat. Angefangen mit dem Stammvater Abraham. Zu ihm hat er gesagt, wie es in 1. Mose 1, Vers 12 steht. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und in 5. Mose 7 steht, denn du bist ein heiliges Volk vor dem Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott hat den Juden immer wieder gesagt, dass wenn sie seine Gebote und Weisungen halten, es ihnen gut gehen wird. Er wird für sie sorgen. Gott sorgt für Israel. Wenn sie seine Gebote nicht halten, wird er sie aus dem Land Israel vertreiben. Und das hat Gott auch gemacht. Aber Gott hat auch gesagt, dass er sie wieder sammeln will und zurückbringen will in sein Land. Und das geschieht jetzt vor unseren Augen in unserer Zeit. Heute geht es in der Predigt schwerpunktmäßig um die Alija. Alija ist ein hebräisches Wort und bedeutet hinaufziehen. Ursprünglich bezog es sich darauf, nach Jerusalem hinaufzuziehen, um die jüdischen Feste dort zu feiern, wie wir es im ersten Lied auch gesungen haben. Heute bedeutet es die Rückkehr der Juden ins Land Israel. Alija ist die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land Israel nach seiner weltweiten Zerstreuung seit 70 bzw. 135 nach Christus. Diese Rückkehr ist von biblischen Propheten angekündigt. Sie geschieht seit ca. 1880. Das heißt, nach rund 2000 Jahren sammelt sich ein Volk, das in alle Welt zerstreut ist. Es gibt Menschheits- oder Geschichtsforscher, die die Geschichte der Völker anschauen, und da ist einmalig, dass sich ein Volk nach so langer Zeit, wo sich zerstreut hat, sich wieder sammelt. Also diese Geschichte mit Israel ist eine besondere Geschichte. Heute leben mehr als 6 Millionen Juden wieder in Israel. Weltweit gibt es rund 14,2 Millionen Juden. Die jüdische Weltbevölkerung nähert sich dem Niveau, das sie vor dem Holocaust hatte. Nach einem Bericht der Jerusalemer Jewish People lebten Anfang des Jahres weltweit rund 14,2 Millionen Juden. Vor dem Holocaust waren es 16,6 Millionen. Und wenn man bedenkt, dass im Holocaust ca. 6 Millionen Juden umgekommen sind, ist es schon enorm. Der Holocaust, auch Shoah genannt, heißt auf Hebräisch die Katastrophe, das große Unheil. Israel hat heute 6,1 Millionen jüdische Einwohner, insgesamt 8,3 Millionen. In den USA leben heute noch 5,7 Millionen Juden, in Frankreich 475.000, in Kanada 385.000, in Großbritannien 290.000, in Russland sind es noch 186.000, in Deutschland sagt man 118.000, aber es gibt auch Schätzungen, die bis zu 200.000 Juden vermuten das hier in Deutschland leben. Zurück zur Heiligen Schrift. In Jeremia 30, Vers 3 steht, denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden will, spricht der Herr. Und ich will sie wieder hineinbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Diese und zahlreiche andere Schriftstellen kündigen die endzeitliche Rückkehr des jüdischen Volkes ins heilige Land an. Die Alija und auch die Staatsgründung Israels ist eine Erfüllung der biblischen Prophetie. Die Juden wurden im Laufe der Geschichte ins Exil geschickt. Nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus wurden sie in alle Welt zerstreut, von Gibraltar bis nach Indien. Die Juden haben das Verlangen, in ihr Heimatland zurückzukehren, nie aufgegeben. Seit Jahrhunderten pflegen die Juden den Brauch, das Passahlamm mit den Worten »Nächstes Jahr in Jerusalem« zu beenden. Alija, dieses Wort liest man in der Bibel nicht. Doch Alija ist ein biblisches Konzept. Alija ist Gottes Konzept. Auch Gott wünscht sich die Alija. Gott möchte sein Volk wieder zurück in seinem Land haben, in seinem Land Israel haben. Und es gab verschiedene Wellen von Alija. Die erste Welle von Alija war 1882 bis 1903 und es ereignete sich nach den Pogromen in Russland. Die erste Alija bestand aus Einzelpersonen und kleinen Gruppen. Die gründeten die ersten landwirtschaftlichen Siedlungen Moschawot und in Obergaliläa Rosh Pina und noch zahlreiche andere Siedlungen, die ich hier nicht aufzähle. 1903, dem Ende der ersten Alija, waren bereits 28 neue Siedlungen vom Norden bis in Süden gegründet worden. 90.000 Morgen Land gekauft und hier nahm auch das Nutzbarmachen der bewirtschafteten Fläche des Landes ihren Anfang, vor allem in Jaffa. Hier fanden 3.000 Neuankömmlinge ein Heim. Die hebräische Sprache wurde wieder zu einer gesprochenen Sprache und erste hebräische Grundschulen sind entstanden. 1904 bis 1914 war die zweite Alija. Infolge der Pogrome im zaristischen Russland siedelten sich 40.000 junge Menschen in Palästina an. Diese Zeit war geprägt durch Auseinandersetzungen in den zionistischen Kongressen wegen des Uganda-Plans und der Tod von Theodor Herzl. Ich weiß nicht, wie weit der Uganda-Plan hier bekannt ist. Bringen wir ein paar Informationen dazu. Das britische Uganda-Programm war ein Plan, Anfang des 20. Jahrhunderts, der vorsah, einen Teil von Britisch-Ostafrika zu einer Zuflucht für die Juden zu machen. Das Angebot wurde 1903 vom britischen Kolonialsekretär Joseph Chamberlain an Theodor Herzl ausgesprochen. Die Briten boten den Zionisten eine Fläche von ca. 13.000 Quadratkilometer im heutigen Kenia an. Der Vorschlag war eine Reaktion auf die Pogrome gegen die Juden in Russland und auf die aussichtslose Situation für jüdische Besiedlungspläne in Palästina. Das Land war als Zufluchtsort für verfolgte Juden und nicht als Lösung für alle Juden gedacht. Das Angebot wurde auch auf einem Zionistenkongress 1903 in Basel präsentiert. Es löste unter den Delegierten eine heftige Debatte aus. Das afrikanische Land wurde als Nachtasyl bezeichnet, eine Zuflucht und keinesfalls ein Ersatz für Palästina. Doch viele Zionisten befürchteten trotzdem, dass die Lösung den Weg zum jüdischen Staat erschweren würde, wenn man sich erst einmal auf Ostafrika eingelassen hätte. Vor der Abstimmung bildet sich eine größere Opposition. Dennoch wurde mit 295 zu 178 Stimmen beschlossen, eine Expedition nach Ostafrika zu schicken. Teile der Opposition verließen dabei erzürnt den Saal. 1905 erreichte eine dreiköpfige Kommission das besagte Gebiet. Es sprachen sich zwei der drei Kommissare gegen eine Tauglichkeit des Landes aus. Nachdem der Inspektionsbericht beim Kongress eingereicht worden war, entschied er sich, das englische Angebot von 1905 höflich abzulehnen. Einige Juden sahen dies als einen Fehler an und spalteten sich von dieser zionistischen Bewegung ab. Dann gab es eine dritte Aliya von 1919 bis 1923, ebenfalls ausgelöst durch die Oktoberrevolution in Russland und die Pogrome in Polen und Ungarn. Hier kamen 35.000 Einwanderer nach Palästina. Sie organisierten und gründeten Gewerkschaften, stellten Arbeiter für den Wohnungsbau und Straßenbau und unterstützten den Aufbau der Landwirtschaft. Hier wurden auch wieder viele neue Kibbuze gegründet. Dann gab es die vierte Aliya, vierte Welle, wo da wieder zurückkam. In der Mitte des Jahres 1924 setzte eine neue Einwanderungswelle ein, in die sich in ihrer sozialen Struktur von der vorhergehenden unterschied. Einerseits nahm die Immigration von Pionieren, vor allem wegen der Auswanderungsbeschränkung der Sowjetunion, ab. Andererseits gab es einen Aufschwung der Einwanderung von Angehörigen der Mittelklasse, Geschäftsleute und Handwerker aus Polen. Dies war das Ergebnis von zwei Entwicklungen, die Wirtschaftskrise in Polen und die ökonomischen Beschränkungen, die den polnischen Juden auferlegt wurden, und die strenge Beschränkung der Einwanderung in die Vereinigten Staaten ab 1924. Die meisten Neuankömmlinge waren nicht bereit, ihre Lebensweise zu ändern und ließen sich daher in den Städten, vor allem in Tel Aviv, nieder. Sie investierten einen Teil ihres geringen Kapitals in Werkstätten, in Fabriken, kleinen Hotels, Restaurants, Geschäften, vor allem aber ins Baugewerbe. In der Küstenebene kam es auch zu einer bedeutenden landwirtschaftlichen Entwicklung. Neue Ansiedlungen, deren Lebensgrundlage die Zitrusplantagen waren, wurden gegründet. Die vierte Aliya brachte 67.000 Immigranten, die Hälfte von ihnen aus Polen. 1926 stagnierte die Einwanderung durch eine ernste Wirtschaftskrise in Palästina. Von den 13.000, die 1926 angekommen waren, verließen mehr als die Hälfte wieder das Land. 1927 wanderten mehr als 5.000 aus, jedoch nur 2.300 wanderten ein. 1928 hielt sich die Zahl der Ein- und Auswanderer die Waage, ungefähr 2.000. Die ersten Anzeichen eines Wirtschaftsaufschwungs waren 1929 zu bemerken, als die Einwanderungsziffern wieder stiegen. Die fünfte Aliya war 1929 bis 1939. Hier kamen über eine Viertelmillion Einwanderer, vor allem aus Polen, aus Deutschland, Rumänien, Griechenland, Jemen und aus dem Irak. Als Hitler an die Macht kam, wanderten 164.000 legal nach Palästina ein. Tausende wanderten illegal ein. 1933 wurde in Haifa der erste moderne Hafen des Landes fertiggestellt. Viele von den deutschen und österreichischen Juden hatten eine medizinische oder eine akademische Ausbildung. Sie machten auch die Mehrheit der Musiker im philharmonischen Orchester aus. Der Aufstieg Hitlers verstärkte den Druck der Einwanderer. 1934 wurden erste Versuche einer organisierten, geheimen Einwanderung auf dem Seeweg unternommen. Gegen Ende von 1938 wurde von der Haganah, das ist eine zionistische Bewegung gewesen, der Mossad gegründet. Bei uns ist heute, damals war der Mossad die Organisation für illegale Einwanderung. Heute steht der Mossad für den israelischen Geheimdienst. Während des Zweiten Weltkriegs versiegte die legale Einwanderung fast ganz. Die britische Marine hielt ständig nach Flüchtlingsschiffen Ausschau. Einige Schiffe gerieten unter Beschuss und andere Flüchtlingsschiffe wurden zurückgeschickt. Drei Schiffe sanken. 21 Schiffe konnten mit insgesamt 15.000 Flüchtlingen die Reise beenden. Während des Krieges organisierte der Mossad auch illegale Einwanderungen auf dem Landweg. hauptsächlich über Länder des Nahen Ostens. Trotz der britischen Restriktion erreichten zwischen 1934 und 1948 115.000 illegale Einwanderer das Land. 51.000 von den britischen Behörden wurden auf Zypern festgehalten und erst nach der Unabhängigkeit des Staates Israel konnten sie einreisen. In der israelischen Unabhängigkeitserklärung heißt es, der Staat Israel steht der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der im Exil Lebenden offen. Er fördert die Entwicklung des Landes für alle seine Bewohner. Er gründet sich auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, wie es die Propheten Israels vorhergesagt haben. Im Mai 48 erlaubte der Imam des Jemen 45.000 Juden das Land zu verlassen. Israelische, britische und amerikanische Flugzeuge flogen sie in der Operation Fliegender Teppich nach Israel. Die Operation Mose, ich denke, das ist jetzt in der neueren Zeit, 1984, vielleicht erinnert sich da noch jemand, endete nach 6 Wochen. Fast 8.000 äthiopische Juden wurden in dieser Zeit gerettet und nach Israel gebracht. Mit der Operation Josua wanderten weitere 800 äthiopische Juden nach Israel ein. Dann gab es eine ganz spektakuläre Aktion, die Operation Salomo 1991. Am Freitag, den 24. Mai 1991, begann die Operation Salomo. Innerhalb von 36 Stunden wurden 14.324 äthiopische Juden gerettet und in Non-Stop-Flügen von 34 El Al Jumbo-Jets und Herkules-Flugzeugen nach Israel umgesiedelt. Viele dieser Juden wurden mit Familienmitgliedern wiedervereint, von denen sie seit der Operation Mose und Josua getrennt waren. Gott sorgt für sein Volk Israel. Wir sehen, Gott hält sein Wort und steht zu seinem Wort. In Jesaja 11, Vers 12 steht, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Die Rückkehr der Juden ist wie ein göttliches Banner, ein Zeichen Gottes an alle Nationen. Bis heute sind Hunderttausende Juden nach Israel zurückgekehrt, unterstützt von Christen und Gemeinden auf der ganzen Welt. Es ist ein Privileg, an dieser Erfüllung mitzuarbeiten und an dieser biblischen Prophetie aktiv mitzuwirken. Immer noch warten Hunderttausende Juden in aller Welt auf ihre Heimkehr nach Israel. Nächstes Jahr in Jerusalem. Die Juden haben das Verlangen, in ihr Heimatland zurückzukehren, nie aufgegeben. Seit Jahrhunderten pflegen sie diesen Brauch beim Passamal, das mit den Worten nächstes Jahr in Jerusalem zu beenden. Und jetzt sind sie, wie ihr vielleicht auch gelesen habt in der Presse, 9.000 äthiopische Juden warten auf die Heimkehr nach Israel. Letzten Herbst hat das israelische Parlament der Heimkehr der ca. 9.000 verbliebenen äthiopischen Juden nach Israel zugestimmt. Eine erste Gruppe von 1300 Neueinwanderern soll noch dieses Jahr aus Äthiopien nach Israel gebracht werden. Israel ist bereit, mutige Entscheidungen zu treffen, um Familien zu ihrem Recht zu verhelfen, die vor vielen Jahren auseinandergerissen wurden, erklärte der frühere israelische Minister Gideon Saar. Äthiopische jüdische Aktivisten erklärten, es handle sich um eine Frage von Leben und Tod für tausende von israelischen Familien. Und nochmal Jeremia, denn seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, da wende ich das Geschick meines Volkes Israels und Juda, spricht der Herr. Ich führe sie zurück in das Land, das sich ihren Vätern zum Besitz gegeben hat. Gott holt sein Volk zurück. Wir sehen es. Ich denke, unterstützen wir da, wo wir können, sei es durch eine Spende oder durch Gebet. Wir können es auf jeden Fall tun. Und ja, wir sehen, dass sich diese biblische Prophetien erfüllen. Und lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und für, ja, was ihr so auf dem Herzen habt, hier dafür zu beten. Still oder leise. Oder halt laut. Entschuldigung. Der mächtige Ursprung und Vollender aller Dinge segne dich. Gebe dir Gedeihen und Wachstum, Gelingen deiner Hoffnungen, Frucht deiner Mühe. Und behüte dich vor allem Argen, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude gibt dem Lebendigen. Und sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist in Schuld, er erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid und höre deine Stimme, er heile und tröste dich und gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe und Glück. Amen. So will es der Herr, der von Ewigkeit bleibt, so steht es fest nach seinem Willen für dich. Amen.